Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Das Video aus Ibiza über die Verantwortung von Investigativjournalisten.
Das Video auf YouTube über die Macht von Rezo und der Ärger der CDU.
Das Plugin für den Browser über NewsGuards Mission gegen Fake News.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung.
Kommt heute vom Online-Digitalstrategen Martin Hoffmann. Wie viele andere macht er sich Gedanken über das jüngste Video von YouTuber Rezo, in dem dieser am letzten Wochenende mit der CDU, man kann es nicht anders sagen, abgerechnet hat. Seitdem wurde der von Rezo Zerstörungsvideo genannte Film millionenfach angesehen. Die Partei sieht sich unter Zugzwang und hat mit einem, Achtung, langen Brief reagiert. Und es wird heftig diskutiert, unter anderem auch über die Frage, was das Video so machtvoll macht. Dazu twitterte Martin Hoffmann, Zitat: Es ist wie fast immer bei viralen YouTube-Videos, denen man plötzlich politische Bedeutung zuspricht, so richtig deutschlandweit bedeutend werden sie erst durch die Berichte der klassischen Medien.
Die zweite Meinung.
Kommen ganz klassisch von Herrn Pähler.
Ja, ganz, ganz klassisch. Und ich sage natürlich, Martin Hoffmann hat recht. Im Grunde aber fasst er aber auch nur die Realität in Worte. Vielleicht können wir, die wir ja alle irgendwie was mit Medien machen und mehr oder weniger so nahtlos mit dem Netz verwachsen sind, das nicht ganz nachvollziehen. Aber ich glaube, es gibt in Deutschland immer noch Millionen von Menschen und auch viele Verantwortungsträger in Politik und Gesellschaft, die zwar auch alle irgendwie digital unterwegs sind mittlerweile, aber die gedanklich weiterhin zwischen virtueller Welt im Netz auf der einen und der echten analogen Welt auf der anderen Seite trennen. Ich finde, das zeigt allein schon der Begriff Internetphänomen, der bei Debatten wie dieser ja gern bemüht wird. Man kann sich ja auch mal fragen, warum redet eigentlich nie einer von einem Offline-Phänomen? Aber wie dem auch sei, die klassischen Medien, für mich wirken die so ein bisschen bei diesen Sachen wie Obstimporteure, ja, die so exotische Früchte aus fernen Ländern in die Mitte der Gesellschaft bringen. Erst kennt sie keiner, dann liegen sie auch mal überall im Supermarkt und dann dauert es nicht lange und alle stürzen sich drauf. Für mich ist das Phänomen Rezo deswegen eigentlich nichts anderes als zum Beispiel eine Avocado. Vollkommen überbewertet.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das visuelle Medienmagazin.
Zwei Videos, die sorgen gerade ganz schön für Rummel, zumindest im deutschsprachigen europäischen politischen Bereich. Einmal das Strache-Video. Das hat ja, muss man wirklich sagen, Österreichs Regierung gesprengt. Und dann haben wir hier in Deutschland den YouTuber Rezo, der lässt mit seinem Film die CDU ganz schön alt aussehen. Und man könnte fast sagen, älter als es die Opposition zuletzt geschafft hat. Wir fassen da mal so ein bisschen zusammen. Geschickt inszenierte Videos lösen richtig Beben aus. Und da haben wir uns überlegt, wir sollten heute Abend mal mit euch eine Diskussion über Macht und Verantwortung in diesem Kontext führen.
Über das Rezo-Video und die CDU, da haben wir ja gerade schon kurz ein bisschen nachgedacht und gesprochen. Und deswegen soll es jetzt um das Strache-Video gehen und die Rolle der Journalisten. Vor einer Woche sind der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung damit ja an die Öffentlichkeit gegangen. In dem Video werden möglicherweise illegale Parteispenden an die FPÖ thematisiert. Heinz-Christian Strache musste deshalb am Wochenende als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurücktreten. In politischen und journalistischen Kreisen ist die Existenz des Videos aber schon länger bekannt.
Ja, aber wie haben die Investigativjournalisten davon erfahren? Friederik Obermeier und Bastian Obermeier von der Süddeutschen, die waren jetzt am Dienstagabend bei Markus Lanz im ZDF. Und hören wir uns mal diesen Ausschnitt an, wie sie genau berichtet haben, wie sie das erste Mal das Video dann auch tatsächlich gesehen haben.
Das ist jetzt schon einige Monate her, als wir kontaktiert wurden und informiert wurden oder gefragt wurden, ob wir den Interesse hätten, so ein Video zu sehen. Dann hat Bastian ein quasi Best-of davon sehen können.
Ein paar Minuten oder?
Das waren, glaube ich, so eine Viertelstunde.
15 Minuten, ja. Mhm.
Und dann, einige Zeit später, haben wir an einem sicheren Ort, den auch wir bestimmt haben, haben wir uns mit jemandem getroffen und haben einen Bildschirm, also einen Laptop mit einem weißen Bildschirm gezeigt gekriegt. Wir haben erstmal nichts gesehen und dann haben sie uns ganz komische Brillen in die Hand gedrückt, wo so eine Folie drauf war. Und dann hat man was gesehen. Das war so eine Vorsichtsmaßnahme, dass wir nicht irgendwie jetzt zum Beispiel schon das Video mitfilmen. Und da haben wir dann das Video in seiner ganzen Länge gesehen.
Interessant ist, dass jetzt nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos mit dem FPÖ-Politiker Strache durch die Süddeutsche Zeitung und die Zeit die Rolle und Verantwortung von klassischen Medien diskutiert wird.
Ja, das ist ja, da kann man echt sich das mal so aus unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen. Also vermeintlich entlarvt die Veröffentlichung ja die Rechtspopulisten und ihre wahre Gesinnung. die einen werden dadurch in ihrer Haltung bestärkt und denken, ja, ich habe es ja schon immer gesagt. Die anderen, die werden sich in ihrer Ablehnung gegenüber klassischen Medien bestärkt sehen und den etablierten Medien wieder mal vorwerfen, systematisch gegen rechte Parteien zu arbeiten und Handlanger der etablierten Parteien zu sein. Herr Peller, du hast diesen Konflikt ja in der Vorbereitung ganz gut zusammengefasst.
Ja, ich hätte es nicht schöner sagen können. Am Ende, finde ich, trägt es nämlich zu einer weiteren Polarisierung bei. Und trotzdem, finde ich, ist die Veröffentlichung richtig. Für das Lager links der Rechten ist es irgendwie so eine Win-Lose-Situation. Und für die Rechten überwiegt, ja, trotz jetzt beispielsweise mal Regierungsverlust in Österreich, am Ende das Win, weil Populisten eben Nährboden brauchen. Die guten Demokraten und auch ja die freien Medien, die stecken irgendwie immer in so einem Dilemma, ne? Die wollen eigentlich einen ethischen Konflikt lösen. Und wie löst man den? Daniel hat heute Nachmittag deswegen darüber mit Medienwissenschaftler Christian Schicher gesprochen. Er ist Professor für Medienethik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und hat als erstes die Frage beantwortet, ob die Investigativjournalisten mit der Veröffentlichung so kurz vor der Europawahl vielleicht sich haben vor einen Karren spannen lassen.
Ja, die Frage stellt sich ja immer, ob Journalistinnen und Journalisten sich instrumentalisieren lassen. Grundsätzlich gilt ja die Maxime Information gegen Publizität. Also Politiker oder Funktionäre, Unternehmer, wer auch immer, möchte natürlich Öffentlichkeit herstellen, Werbung für die eigene Sache und Person machen. Ja, und Journalistinnen und Journalisten möchten über gesellschaftlich relevante Sachverhalte oder auch weniger gesellschaftlich relevante Sachverhalte berichten. Insofern ist es ein Wechselspiel zwischen diesen beiden Polen. Ob da letztendlich jemand versucht hat, die Journalisten zu instrumentalisieren, vermag ich nicht zu beurteilen, zumal ja auch vollkommen unklar ist, wer diese Aufnahmen überhaupt gemacht hat.
Ich fand es sehr interessant, die Reaktion auch mir auf die Veröffentlichungen anzuschauen. Und da gibt es ja so zwei größere Bereiche. Also vermeintlich wird ja hier gezeigt, wie die wahre Gesinnung von Rechtspopulisten ist. Und da gibt es bestimmt wieder einige, die sich in ihrer Haltung bestärkt sehen und sagen, ja, ich habe das schon immer gesagt. Dann wird es aber auch andere geben, die sich in ihrer Ablehnung gegenüber klassischen Medien bestärkt sehen und den etablierten Medien wieder einmal vorwerfen, systematisch gegen rechte Parteien zu arbeiten und Handlanger der etablierten Politik zu sein. Wie sehen Sie diesen Konflikt?
Also ich finde offen gestanden, dass das gar nicht der entscheidende Konflikt ist. Ich denke, wir sollten uns primär darauf konzentrieren, was gemacht worden ist und was gesagt worden ist. Und was gemacht worden ist, ist, dass Bilder, die entstanden sind, die offensichtlich auch authentisch sind, sie sind ja auch geprüft worden, dass diese Bilder an die Öffentlichkeit gelangt sind. Und das ist ja legitim, und zwar deshalb legitim, weil es Bilder und Aussagen von einem öffentlichen Interesse sind, die nicht jemand gemacht hat, der nicht prominent ist, sondern jemand gemacht hat, der politische Verantwortung trägt. Und in diesem Zusammenhang ist es aus meiner Sicht vollkommen berechtigt, diese Bilder zu zeigen und vor allen Dingen auch den Ton und die Aussagen zu treffen. Und wer da aus welchem ideologischen Grund der einen oder anderen Sache anhängt, ist für mich nicht entscheidend. Entscheidend ist, was sind da für Aussagen getroffen worden, und entscheidend ist für mich, dass die Öffentlichkeit informiert wird über Aussagen eines Politikers, der eine sehr fragwürdige Auffassung von Politik hat.
Ich finde das auch noch ganz interessant, wenn man ja auch die Haltung einnehmen könnte, dass natürlich auch hier Populisten Nährboden bekommen, den sie brauchen. Fällt das für Sie auch nicht ins Gewicht?
Das fällt natürlich ins Gewicht. Also ich will das auch nicht wegwischen, und ich bin auch sehr dagegen, dass ohne einen guten Grund Persönlichkeitsrechte verletzt werden oder Menschen heimlich gefilmt werden. Aber hier gab es eben gute Gründe, und Herr Strache hat sich ja in seinem Statement gewissermaßen auch hinter der Floskel versteckt. Ja, da ist gegen Sittenkodex und Ethik und Moral gehandelt worden von Journalisten, die ihn reingelegt haben und ähnliches mehr. Für mich ist die These nur interessant, was er gesagt hat, in welchem Kontext er das gesagt hat, und es ist eben wichtig, dass das auch publiziert wird, und alles andere ist aus meiner Sicht jetzt erstmal zweitrangig.
Ole van Beust, der ehemalige Hamburger Bürgermeister, schreibt heute in der Welt, dass Spiegel und Süddeutsche die Sache publizieren, ist in Zeiten ohnehin grenzenloser Transparenz nachvollziehbar. Eine moralische Großtat ist es nicht. Wo sind zukünftig die Grenzen der Verwertung illegal erworbener Erkenntnisse, fragt er. Wie würden Sie ihm da antworten?
Ja, die Dinge, die nicht veröffentlicht werden sollten, sind aus meiner Sicht die Dinge, die keine gesellschaftliche Relevanz haben. Es sollte ja nicht darum gehen, Menschen vorzuführen oder Menschen lächerlich zu machen, ohne dass das einen guten Grund hat. In diesem Fall hatte es aber einen guten Grund, weil Herr Strache eben sehr zweifelhafte Aussagen getätigt hat. Und aus diesem Grund hat die Bevölkerung auch durchaus das Recht, das zu erfahren. Und Medien sind ja geradezu gefordert, genau über solche Missstände und Sachverhalte zu berichten.
Er stellt aber auch die Frage der Moral und der moralischen Verantwortung von Medien. Er sagt nämlich auch zum Spiegel, der noch vor kurzem ein riesiges Problem mit einem preisgekrönten Mitarbeiter und dessen überwiegend erfundenen Geschichten hatte. Diese eigene Angreifbarkeit nimmt selbstverständlich niemanden das Recht, andere zu kritisieren, auch gerne sehr hart, aber bitte nicht mit dieser moralischen Attitüde.
Also ich kann da keine moralische Attitüde sehen, wenn über einen Sachverhalt berichtet wird, der relevant ist. Und ich weiß auch nicht, was der Fall Relotius mit diesem Fall jetzt zu tun hat. Also ich finde es auch mal sehr problematisch, von den Politikern oder den Medien oder den Rechtspopulisten zu sprechen. Das sind ganz unterschiedliche Fälle in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und wenn man diesen Fall isoliert betrachtet, scheint da handwerklich sauber und ordentlich gearbeitet zu sein. Die notwendigen Quellen wurden überprüft. Die ganze Sache war überaus gesellschaftlich relevant für Österreich und darüber hinaus. Und insofern spricht für mich überhaupt kein Argument dagegen, genauso vorzugehen, wie Spiegel und Süddeutsche das getan haben.
Wenn jetzt ein Journalist brisantes Material in der Hand hält, welche Fragen oder auch vielleicht auch welche ethischen Fragen muss er sich dann besonders stellen?
Ja, die erste Frage, die sich stellen muss, ist das Material echt oder nicht? Deshalb war die Prüfung ja auch notwendig und die hat ja wohl ungefähr eine Woche gedauert. Das ist schon mal die erste Frage. Die zweite Frage ist das Material für irgendwas relevant? Und die dritte Frage ist, das haben Sie ja eben auch schon angesprochen, werde ich da für einen Karren gespannt, werde ich da instrumentalisiert, wird da versucht, ein politisches Süppchen zu kochen und ähnliches mehr. Die Frage kann man halt nicht unbedingt beantworten. Aber wenn letztendlich Relevanz, Echtheit sichergestellt sind, dann müssen diese Informationen auch gesendet oder gezeigt werden.
Sehen Sie bei diesen Entscheidungen, dass die stabil bleiben oder verändern die sich in den letzten Jahren? Beobachten Sie sich oder beobachten Sie eine Veränderung? Und aus den unterschiedlichsten Gründen, sei es einfach dadurch, dass es durch Plattformen, die jeder bedienen kann, ganz andere Veröffentlichungsmechanismen gibt, oder aber auch, dass durch das Erstarken von Populismus in Europa auf einmal ganz andere Kräfte mitmischen. Oder zählt am Ende weiterhin nur das gute alte Handwerk?
Also die Zeiten, wo klassische Medien die Inszenierungsdominanz hatten, als Gatekeeper oder Agenda-Setting gewissermaßen auch die öffentliche Debatte nominierten, die sind natürlich lange vorbei. Also jeder kann als Blogger über soziale Netzwerke sich artikulieren und wenn man das eben dann auch professionell gut macht, kann man auch eine entsprechende Resonanz erzielen. Also wir sehen ja anhand der AfD, wie da massiv, wie man so schön neudeutsch sagt, Traffic erzeugt wird, also breite Diskurse in den Raum gelegt werden und das führt erstmal dazu, dass unglaublich viele Dinge aus unterschiedlichen Kanälen im Internetzeitalter artikuliert werden. Das ist das eine. Das andere besteht natürlich darin, dass die Rahmenbedingungen von zentraler Bedeutung sind, ob Journalistinnen und Journalisten überhaupt vernünftig aufklären können, Informationen sammeln, recherchieren können. Das ist ja sehr aufwendig, das ist auch sehr kostenintensiv. Und was zusätzlich wichtig ist, wie die politischen Rahmenbedingungen aussehen. Also wir haben in Deutschland sicherlich noch sehr, sehr gute Rahmenbedingungen, wo Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Zensurverbot und all diese Dinge nach wie vor einen hohen Stellenwert haben. Wir feiern ja gerade 70 Jahre deutsches Grundgesetz. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Da werden Journalistinnen und Journalisten unter Druck gesetzt. Da werden sie gegebenenfalls eingesperrt oder gar ermordet. Also insofern geht es uns hier sehr gut und umso wichtiger ist es, genau in solchen Fällen darauf hinzuweisen, welche wichtige Funktion Medien in Demokratien vom Typ der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus hoffentlich haben.
Vielleicht noch mal einmal ganz kurz zurück zum Strache-Fall. Sagt es uns oder kann es uns was sagen oder sagt es Ihnen vielleicht etwas, dass das nicht in österreichischen Medien, sondern in deutschen Medien veröffentlicht wurde?
Ja, es wird ja heftig diskutiert, inwiefern die österreichischen Medien beispielsweise der FPÖ nahestehen oder nicht. Ich will mich an solchen Spekulationen nicht beteiligen, kann das im Einzelnen auch nicht beurteilen. Aber ich fand es natürlich schon symptomatisch, dass beispielsweise der Bundeskanzler Kurz relativ schnell der Bild-Zeitung ein Interview gegeben hat und nicht den österreichischen Medien. Also irgendwie scheint da eine gewisse Verschiebung vielleicht auch des Vertrauens in die Medien zu sein. Aber da fange ich jetzt selber an zu spekulieren und möchte das also so jetzt auch nicht weiterführen.
Da machen wir das auch nicht. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sagt Professor Christian Schiecher. Herr Päder, was nimmst du jetzt aus dem Gespräch mit?
Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was heißt das jetzt eigentlich für mich und alle anderen, die irgendwie journalistisch tätig sind, wenn man mal selber, ob nun durch eigenes Zutun oder zufällig in so eine Situation käme, so ein Video zugespielt bekommen. Also ich glaube, man muss sich tatsächlich, das ist vielleicht eine Plattitüde und trotzdem ist alles richtig, was ich sage, finde ich, bewusst machen,
ja,
wie krass groß doch die Verantwortung ist, die man trägt und dass man, glaube ich, schon sehr wohl abwägen sollte, die verschiedenen Güter, die da so gegeneinander abzuwägen sind und dann eben eine sehr bewusste Entscheidung trifft und vielleicht nicht davon leiten lässt nach dem Motto, Hauptsache irgendwie, sag ich mal, einen Platz an der Sonne zu gewinnen und viel Aufmerksamkeit zu kassieren.
Hm, ja. Hm.
Das ist wohl so.
Wahrscheinlich ist da was dran. Was mit Medien? Das faktensichere Medienmagazin. Wir möchten euch heute ein New Startup vorstellen, das sich etwas Großes vorgenommen hat. Den Kampf gegen Fake News.
Und zwar ganz konkret zunächst mit einer, Achtung, hört sich vielleicht ein bisschen nerdig an, ist es aber gar nicht, mit einer Browser-Erweiterung. Die warnt euch vor Falschinformationen, beziehungsweise konkreter gesagt, sie klärt euch darüber auf, was das eigentlich für eine Website ist, die ihr da gerade besucht.
Das Startup heißt NewsGuard. Vor einem Jahr ist es schon in den USA gestartet. Und jetzt vor der Europawahl ging es auch in Großbritannien, Frankreich, Italien und seit dieser Woche auch in Deutschland los.
Im internationalen Beirat sitzt unter anderem Jimmy Wales, der Wikipedia-Erfinder, und Alina Fichter, die ihr vielleicht aus ihrer Zeit in der Zeit Online-Chefredaktion kennt. Sie ist auch für die Einführung hier in Deutschland zuständig, denn sie ist Senior Advisor von NewsGuard und jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Alina.
Hallo, schön bei euch zu sein.
Alina, lass uns doch mal auf euer Browser-Plugin schauen. Die Frage ist, ist das echt oder ist das nicht echt? Das haben sich ja bestimmt viele gefragt, als sie das Strache-Video in den letzten Tagen gesehen haben. Wenn ich jetzt auf süddeutsche.de oder spiegel.de den Artikel oder auch das Video öffne, was zeigt mir euer Plugin denn dann an?
Also das Plugin, das klingt ja erstmal echt ein bisschen nerdig, ne? Aber tatsächlich ist es ganz konkret auch leicht zu verstehen, was wir machen, glaube ich. Und zwar, wenn ich auf die Seite, wie du jetzt gesagt hast, von der Süddeutschen Zeitung gehe oder auch vom Spiegel, dann zeigen wir auf der Markenebene an, also eben ist Spiegel oder ist die Süddeutsche Zeitung ein glaubwürdiges und ein transparentes Medium. Das zeigen wir an, wenn du dir das Plugin runtergeladen hast, durch ein kleines grünes Symbol. Was wir nicht machen, ist einzelne Artikel auf Glaubwürdigkeit oder auf Desinformation oder Falschinformationen hinzuprüfen. Das machen andere besser. Das fließt ein in unsere Bewertung der Marke. Also wenn eine Marke regelmäßig Falschinformationen verbreitet, dann läuft die Gefahr natürlich von uns als rot, als Vorsicht, wenn man diese Informationen aufnimmt als Nutzer, gekennzeichnet zu werden. Aber wir würden jetzt nicht das Strache-Video prüfen. Dafür sind die Journalisten selbst zuständig.
Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich mich jetzt so ein bisschen durchs Netz treiben lasse und dann ein bisschen rumsurfe und so von einem Artikel, von einem Tweet über das nächste Facebook-Gruppen-Posting zum nächsten dann irgendwie auf irgendeinem Artikel lande von einer Seite, die ich jetzt vielleicht gar nicht kenne und dort was ganz Aufregendes sehe, wo ich denke so, ich hab's doch schon immer gewusst. Und dann lohnt es sich dann ein bisschen mal ein Auge auch aufs Plugin zu werfen, ob das vielleicht grün oder etwa eine andere Farbe hat oder wie funktioniert das beim Surfen?
Ja genau, also wenn du dir dieses Plugin runtergeladen hast und dann zum Beispiel auf deine Facebook-Timeline gehst oder eine Google-Suche anguckst, in der Newsartikel erscheinen oder wenn du selbst Seiten ansteuerst, dann erscheinen diese Symbole automatisch. Also wenn du in die Google-Suche eingibst, zum Beispiel, was weiß ich, Ausländer oder sowas, dann erscheinen ja in Google News einen ganzen Haufen Ergebnisse und dann siehst du verschiedene Medien. Und diese Medien haben wir jetzt in Deutschland schon zu 70% geprüft und bewertet. Und dann siehst du, ah okay, zum Beispiel Süddeutsche Zeitung hat ein grünes Symbol, dann kann ich den Informationen, die ich dort bekomme, vertrauen. Und dann kannst du auch tiefer gehen. Also ein Beispiel für ein rotes Symbol ist natürlich RT. Früher nannte sich das Russia Today. Das wird direkt vom Kreml finanziert. Dass die Information da unglaubwürdig ist, das erschließt sich für uns aus den neuen journalistischen Qualitätskriterien, anhand derer wie RT geprüft haben. Und ein ganz wichtiger Faktor sind natürlich die Eigentumsverhältnisse. Und als Nutzer kannst du, wenn du auf dieses rote Symbol klickst, ganz genau gucken, welche dieser neuen Kriterien erfüllt sind und welche nicht. Und diese Kriterien sind dann auch gewichtet. Also das Wichtigste ist, dass keine Falschinformationen systematisch verbreitet werden. Das Zweitwichtigste ist, dafür gibt es dann 18 Punkte, Journalisten recherchieren Informationen verantwortungsbewusst. Es ist aber auch wichtig, dass die Transparenz sichergestellt ist, nämlich zum Beispiel, dass die Eigentumsverhältnisse offengelegt werden. Das wird bei RT Deutsch zum Beispiel nicht gemacht. Das heißt, die sagen nicht, wir werden vom Kreml finanziert.
Lass uns doch mal beim Stichwort Eigentumsverhältnisse bleiben und mal ganz kurz auf NewsGuard gucken. Also wer steckt eigentlich hinter euch? Und ich vermute mal, es ist nicht der Kreml.
Nee, es ist tatsächlich nicht. Also die Seite von NewsGuard ist total transparent, da kann man alles sehen. Die Gründer heißen Steve Brill und Gordon Krovitz, das sind zwei amerikanische Journalisten. Sehr coole Männer, finde ich. Serial Entrepreneurs, wie man so schön in den USA sagt, die sind nicht nur Journalisten, sondern haben auch schon eine Handvoll ziemlich erfolgreicher Medienunternehmen gegründet. Zuletzt Press Plus, das ist so ein Subscription-Service. Entschuldige, dass ich jetzt so viele englische Begriffe reinschmeiße. Also ein Abo-Service. Und Gordon Krovitz war Herausgeber des Wall Street Journal und Steve Brill hat unter anderem Court TV gegründet und so. Also die haben echt eine lange Laufbahn als Journalisten und Unternehmer hinter sich. Und ich finde es toll, dass die sich entschieden haben, nicht jetzt irgendwie Golf spielen zu gehen in ihrem Ruhestand, sondern nochmal sowas auf den Weg zu bringen. Das ist ja, glaube ich, gerade jetzt vor den Europawahlen und auch vor den Landtagswahlen in Deutschland wirklich was bringen kann hier in Deutschland.
Aber das ist ganz interessant. Sie machen das jetzt sozusagen so im fortgeschrittenen Geschäftsalter nicht aus purem Altruismus und auch nicht, wie keine Stiftung steckt dahinter, sondern am Ende soll das ein ganz normales unternehmerisches Unterfangen sein, ne?
Ja, genau, das stimmt. Also es ist so ganz klassisch Startup. Es gab eine erste Funding-Runde, die zum Glück sehr erfolgreich war. Da haben die beiden $6 Millionen eingenommen. Jetzt gerade startet die zweite Funding-Runde. Und ich würde aber schon sagen, dass es ein bisschen eine Mischung aus beidem ist. Natürlich steht es jetzt an, ein Geschäftsmodell zu entwickeln und Business Development zu machen. Und auf der anderen Seite ist es schon auch eine Herzensmission von beiden und auch von uns, die wir da im Beirat sitzen und die wir mitarbeiten. Und sie haben auch privates Geld mit reingegeben. Das heißt, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Man will schon, dass es profitabel ist, auch weil weil profitable Unternehmen nachhaltiger arbeiten, langfristiger arbeiten können. Aber man merkt schon, dass da eine Leidenschaft und eine Herzensangelegenheit auch dahinter steht.
Wir wollen ja nachher auch noch in Ruhe darüber sprechen, welche Rolle Fake News tatsächlich spielen und was du und ihr vielleicht jetzt schon in der Startphase von NewsGuard über Fake News gelernt habt. Aber wie definiert ihr denn eigentlich für euch Fake News?
Ja, Fake News ist natürlich ein super schwieriger Begriff, vor allem weil der ja von Populisten auch ganz stark genutzt wird, allen voran Donald Trump, der CNN und New York Times immer wieder der Verbreitung von Fake News bezichtigt, was natürlich erstmal also nachdenkenswert ist, was verbirgt sich jetzt wirklich hinter diesem Begriff. Für uns ist das natürlich vielgestaltet, also auf der einen Seite Desinformation, das ist bewusst falsche Informationen verbreiten, wie typischerweise RT die Propaganda des Kreml vertreibt. Und dann gibt es aber auch einfach Falschinformationen, also Informationen, die aus Versehen falsch recherchiert oder zusammengefasst wurde und die sich auch verbreitet und die genauso gefährlich sein kann. Das sind so die beiden Hauptpfeiler.
Du hast vorhin ja auch schon gesagt, ihr überprüft im Grunde nicht einzelne Nachrichten, das machen andere. Ihr guckt vielleicht auf die Dinge, die andere prüfen, aber wie überprüft ihr die Quellen? Weil das ist für euch ja das, was im Fokus steht.
Ja, genau. Also wir überprüfen das anhand von 9 journalistischen Qualitätskriterien, über die lange diskutiert wurde, die aber letztlich auch stehen auf der Seite und die sind dann, auch wenn wir wirklich lange überlegt haben, auch wieder naheliegend. Das ist einmal, wie gesagt, verbreitet ein Medium Falschinformationen. Da greifen wir übrigens auch sehr stark auf die Fact-Checking-Organisationen, die Anerkannten zurück, Korrektiv und viele andere mehr, Faktenchecker und so weiter. Auch auf Presseratsrügen gucken wir, auf Mediendiskussionen, viele andere Sachen mehr. Also das recherchieren wir sehr intensiv, weil das der wichtigste Punkt ist. Dann gucken wir uns sehr genau an, ob die Informationen ausgewogen, verantwortungsbewusst recherchiert werden und auch aufbereitet werden, also nicht einseitig. Dann gucken wir uns sehr genau an, ob Fehler richtiggestellt werden oder nicht, wenn die unterlaufen, weil die unterlaufen jedem, die unterlaufen sicher auch uns. Dann ist uns wichtig, dass wir gucken, ob Nachricht und Meinung unterschieden wird voneinander. Das schauen wir uns auf den Seiten sehr genau an. ob Überschriften irreführend sind. Wie gesagt, die Eigentumsverhältnisse ist ein Transparenzkriterium, wird Werbung als solche ausgezeichnet. Kann man im Impressum sehen, wer verantwortlich ist für die redaktionellen Inhalte und gibt es Informationen über die Journalisten? Das sind die neuen Kriterien, die unterschiedlich stark gewichtet werden für die Bewertung mit diesem sogenannten Nutrition-Label. Und wenn man unter 60 Punkte hat als Medium, dann ist man durchgefallen sozusagen und dann kriegt man dieses rote Label.
Was ja ein ganz interessantes Detail ist, diese ganze Einstufung, da setzt ihr auf menschliche Intelligenz, wie ihr das in der Selbstbeschreibung nennt, und nicht auf künstliche. Warum?
Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, den du da ansprichst. Der Punkt ist ja, künstliche Intelligenz kann Falschinformationen nicht rausfiltern, weil Falschinformationen ja auf eine Art ziemlich schlau fabriziert werden und auch verbreitet werden. Das heißt, ein Algorithmus, da habt ihr ja letzte Woche mit Frau Domscheit-Berg auch lange drüber gesprochen, Twitter zum Beispiel, kann keine Algorithmen und Facebook auch nicht und Google auch nicht aufstellen, die sagen, hey, filtert uns mal falsche Informationen raus. Weil wenn man zum Beispiel an das Pizzagate und Hillary Clinton denkt, das war eine Verschwörungstheorie, die verbreitet wurde, aber die klingt ja irgendwie erstmal nach einer echten Nachricht. Das heißt, ein Algorithmus checkt sowas nicht. Das heißt, was wir meinen, wenn wir sagen, menschliche Intelligenz, das ist, dass ein Team von 10 Analysten in Deutschland sich diese Seiten wirklich total intensiv anguckt. Das ist ein stundenlanger Prozess, auch ein mehrstufiger. Danach gucken noch mindestens 3 weitere Leute und zum Schluss ich und mein Kollege Florian Meissner, ein Kommunikationswissenschaftler in Düsseldorf, drüber. Das heißt, das wird dann nochmal 3-mal editiert und überprüft und angeguckt und auf Herz und Nieren geprüft und das kann kein Algorithmus leisten.
Außer jetzt weitere Angebote einzustufen, was sind noch so weitere Schritte, die ihr vielleicht auf der Agenda habt? Weil NewsGuard klingt ja viel größer als ein Browser-Plugin.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch erst der Anfang. Das gibt es ja erst seit einem Jahr und es ist total viel denkbar. Auf der einen Seite wäre natürlich super interessant, sich weiter Gedanken drüber zu machen, in Länder zu expandieren, in denen soziale Medien sehr, sehr stark genutzt werden, also vielleicht noch stärker als bei uns. Dazu gehört zum Beispiel Lateinamerika. Und auf der anderen Seite ist natürlich total spannend, sich zu überlegen, wie man Geschäftsmodell entwickeln kann und damit auch, was Nischen sind und was Bedürfnisse sind, die man erfüllt mit dem, was wir da machen. Ein Thema ist, natürlich will zum Beispiel die werbetreibende Industrie ihre Marken schützen, für die sie werben. Das heißt, für die ist total interessant, auf welchen Webseiten sie werben können, weil die glaubwürdig sind und transparent arbeiten und auf welchen nicht. Und tatsächlich wird immer wieder Werbung geschaltet auf diesen Seiten, deren Inhalte, also auf diesen kritischen Seiten, deren Inhalte sich ja wahnsinnig verbreiten, vor allem in sozialen Medien. Das heißt, also Markenschutz ist ein großes Thema und natürlich ist es auch für Facebook und für die anderen sozialen Medien, auch Suchmaschinen, ein Riesenthema. Was kann man tun? Also jetzt so kurz vor der Europawahl kommen ja wieder diese ganzen Studien raus. Ich habe jetzt, bevor ich gekommen bin, zum Beispiel eine gelesen auf TechCrunch vom Oxford Internet Institute. Da stand, fand ich auch total interessant, dass Accounts, die Desinformation jetzt vor den Europawahlen verbreiten, die dafür erst entstanden sind, ein höheres Engagement erzeugen als klassischer Journalismus. Das heißt, das ist ein massives Problem und Facebook wird dem bisher nicht Herr. Das sind alles so Wege, die man weiterdenken und weitergehen kann.
Was mit Medien, das schützende Medienmagazin.
Alina Fichter ist weiter bei uns. Sie ist vom Nachrichtenstartup NewsGuard. In dieser Woche ist der Dienst hier bei uns in Deutschland gestartet und wie das, ich sag mal, Warn-Plugin funktioniert, das hat sie uns gerade schon beschrieben und vorgestellt. Jetzt wollen wir uns aber auch nochmal grundsätzlich über Falschnachrichten unterhalten. Alina, warum bist du eigentlich von der Chefredaktion bei Zeit Online zu NewsGuard gewechselt?
Ach, ich war ja vor meinem Jahr in der Chefredaktion von Zeit Online an der Stanford im Silicon Valley für ein Jahr. Und da bildet man sich ja hinterher ein, dass man unbedingt mal bei einem Startup gearbeitet haben muss. Und es kamen tatsächlich noch 3-4 andere Projekte aus meiner Stanford-Zeit um die Ecke, sodass ich mich dann auch, muss ich sagen, sehr schweren Herzens entschieden habe, die nochmal anzupacken, weil die sonst kaputt gegangen wären. Und die Mission von NewsGuard ist total wichtig, glaube ich. Und ich habe denen zugesagt, bis mindestens Oktober den Launch in Deutschland so richtig gut auf die Beine zu stellen und dann mal gucken, wie es weitergeht.
Fake News sind ja auch gerade so ein Thema, das jetzt in der Politik sehr viel besprochen wird, natürlich auch in der Medienbranche, noch intensiver vor Wahlen. Aber sag mal, wie groß ist das Problem von Fake News und Desinformation im Alltag der Menschen hier in Deutschland tatsächlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Die haben sich natürlich auch die Gründer gestellt. Die Amerikaner, Gordon Krowitz und Steve Brill, bevor sie sich entschieden haben, dann nach Deutschland zu kommen, und haben tatsächlich auch eine Studie in Auftrag gegeben vom unabhängigen Meinungsforschungsinstitut YouGov. Und YouGov hat herausgefunden, dass 72% derer, also der Deutschen, die sie befragt haben, Angst haben, dass falsche und irreführende Informationen im Internet sie ihnen begegnen könnten. Und 67% haben gesagt, sie finden, Social-Media-Plattformen sollten mehr tun. Und fast genauso viele haben gesagt, die Suchmaschinenbetreiber sollten mehr tun. Und auf die Frage, ob so ein Tool, das sehr deutlich anzeigt, ob sich um eine vertrauenswürdige Quelle handelt oder nicht, gebraucht werden könnte, haben 68% gesagt, ja, auf jeden Fall, das wäre total nützlich.
Da mal eine Frage, die ja tatsächlich auch dafür, glaube ich, nicht unbedeutend ist, wie ihr mit eurem Angebot auch wirken könnt. Also wie erreicht man eigentlich mit Angeboten wie eben mit eurem, mit NewsGuard, diejenigen, die gar nicht wissen, dass sie im Grunde Fake News erwischen?
Ja, oh, das ist eine verdammt gute Frage, die du da stellst. Ich weiß nicht, ob ich die befriedigend beantworten kann, beziehungsweise ich weiß, dass ich es nicht kann. Also ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt einen Großteil der Bevölkerung, der sich öfter fragt, also so wie die Studie eben gezeigt hat, von der wir gerade gesprochen haben, wenn ich da unterwegs bin, bei Google was eingebe oder auf Facebook was gucke, wie vertrauenswürdig ist eigentlich die Quelle? Und denen was an die Hand zu geben, das glaube ich ist erstmal total sinnvoll. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, die Generation so ein bisschen unter uns, wir sind ja auch schon ein bisschen fortgeschrittenen Alters, die sind nicht weniger aufgewachsen als wir mit Marken.
Also, hören wir auch, aber da kümmern wir uns gerade mal drunter.
Wunderbar, das ist nett von euch, danke. Also die jüngere Generation, die jetzt zur Schule gehen zum Beispiel, die sind ja viel weniger aufgewachsen mit Medienmarken als wir. Bei uns lag vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir lag die Chiemgau-Zeitung und die Süddeutsche Zeitung auf dem Tisch meiner Eltern. Ich wusste, das gibt's. Ich wusste, da kann man sich informieren und das sind gute Infos. Die Jungen jetzt, die wachsen auf mit Facebook und vor allem auch Instagram jetzt, mit Social Media, und wissen gar nicht, welche Quelle eigentlich vertrauenswürdig ist oder nicht. Ich glaube, für die ist das auch total sinnvoll, vor allem mit einem Media Literacy Programm, das NewsGuard auch anbietet für Schulen und für Bibliotheken. Und die dritte Ebene, das ist die, die du, glaube ich, auch mit angesprochen hast. Das sind die Leute, die typischerweise RT und Epoch Times und PI News und andere verschwörungstheoretische Seiten genießen. Die zu erreichen ist, glaube ich, wirklich verdammt schwer. Also das ist so ein alternativer Wahrheitsraum, der da entstanden ist, den man, glaube ich, auch wirklich nur ganz schwer durchbrechen kann, weil im Zweifel denken die natürlich auch, wir sind Teil des sogenannten Establishments und glauben uns nicht.
Was hast du denn in den letzten Wochen, als du dich jetzt in Vorbereitung des Staats mit Fake News ja intensiv beschäftigt hast, auch was hier tatsächlich dann auch so über die Bildschirme flackert in Deutschland und angesurft wird, über Fake News gelernt?
Ja, echt eine ganze Menge. Also wirklich dieser alternative Wahrheitsraum, der eine ganz große Rolle spielt. Also wir gucken uns ja die Seiten an, die am häufigsten geteilt werden in Deutschland. Und da ist sowas wie Epoch Times ganz, ganz weit oben. Und ich hatte das am Rande mal gehört, das gibt's. Aber ich dachte, das sei irrelevant. Aber eine Seite, die so häufig geteilt wird, die steht auf Platz 7 der meistgeteilten Medien in Deutschland. Die ist natürlich nicht irrelevant. Und sich damit eingehender zu beschäftigen, fand ich extrem spannend. Nur als ein Beispiel. Und diese Seite, der Besitzer ist ein chinesischstämmiger Amerikaner, der die Epoch Times in USA deshalb geschaffen hat, um Chinesen, die Regimegegner sind, mit Informationen zu versorgen, die sie in China nicht bekommen. Was ja eigentlich erstmal eine Mission ist, von der man sagen würde, okay, einverstanden, kann man machen. In Deutschland ist es allerdings so, dass dieses Medium fast nur Rechtsaußennachrichten und Verschwörungstheorien verbreitet. Warum? Wahrscheinlich, weil man damit einfach richtig Geld verdienen kann.
Ist das also tatsächlich die Motivation, so Fake News anzubieten? Also nicht nur eine politische oder eine ideelle, sondern auch tatsächlich einfach Moneten?
Das ist eine total gute Frage, die du da stellst. Ich glaube, dass es beides sein kann. Also es gibt andere Seiten, zum Beispiel PI News. Da wirkt es nach den Recherchen eher so auf mich, als sei das seines Überzeugungstäter, einfach Rechtsaußen und Islamkritiker und so weiter. Und dann gibt es aber sicherlich auch die, die das tun, um Geld zu verdienen. Ich habe übrigens, als ich im Silicon Valley war, jemanden kennengelernt, der das gemacht hat, also der nicht so richtig Fuß fassen konnte. Der kam, glaube ich, aus Wyoming, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Beruflich nicht so richtig Fuß fassen konnte und gemerkt hat, hey, da ist eine Nische. Wenn ich einfach Informationen verbreite, die wahr sein könnten, die den Anschein machen, wahr zu sein, und die, die es aber nicht sind, die aber so verrückt sind, dass sie sich gut verbreiten, kann ich richtig Kohle machen. Das heißt, ja, das gibt es auf jeden Fall auch.
Lass uns mal noch einen Moment bei den Learnings bleiben, aber jetzt aber mal auf die klassischen Medien in Deutschland schauen. Was hast du da gelernt? Wie transparent sind die eigentlich?
Also ich habe gelernt, das ist ja ein multinationales Team, ne? Das macht die Zusammenarbeit auch super spannend. Und ich habe gelernt, dass wir in Deutschland unglaublich Glück haben. Wir haben einen fantastischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der super transparent sein muss ja auch. Dafür zahlen wir ihn ja auch. Und dass wir aber auch abgesehen davon eine sehr starke, glaubwürdige, transparente Medienlandschaft haben. Was so ganz interessante Fälle waren in der Diskussion, das war natürlich der Spiegel, weil gerade der Relotius-Skandal ausgebrochen ist, als ich bei NewsGuard begonnen habe oder ein paar Wochen später. Wie geht man damit um? Das sind Falschinformationen, die verbreitet worden sind, aber natürlich wurden die, sobald man es wusste, richtig gestellt. Es wurde sehr transparent damit umgegangen. Und die lange Geschichte eines einfach fantastischen, vor allem auch investigativen Mediums, macht es natürlich total klar, dass die trotzdem grünes Symbol von uns bekommen. Und interessant fand ich auch die Beschäftigung mit der Bild-Zeitung, die insgesamt ein grünes Label von uns bekommen hat und nur bei einem Punkt sozusagen durchgefallen ist, einfach beim näheren Ansehen der vergangenen Jahre, wie Journalisten recherchieren und Informationen aufbereiten. Da haben wir leider so viele Fälle entdeckt, bei denen uns einfach Verstöße auch aufgefallen sind, dass wir gesagt haben, da können wir kein Grün geben.
Ich frage mich gerade, wenn du das so erzählst, wie groß ist eure Rechtsabteilung?
Das ist ein Startup-Herr-Peller. Da gibt es keine Abteilung, die wird wahrscheinlich mal geguckt, ob man noch jemanden aus dem Studium kennt oder so.
Ja, so ein bisschen so ist es. Nee, zum Glück sind wir besser finanziert als so ein Drei-Leute-Startup. Aber was ganz klar ist, ist, dass bei uns, also wir sind alle jederzeit erreichbar. Das heißt, wenn es da Beschwerden gibt, und das ist auch was, worauf wir total viel Wert legen, wir konfrontieren alle Medien mit dem, was wir so finden. Das heißt, wir haben die Unternehmenskommunikation der Bild-Zeitung angeschrieben und angerufen, um eine Antwort gebeten. Wir arbeiten da super transparent. Und wie gesagt, es kann auch sein, dass uns Fehler unterlaufen und wir sind für Kritik total offen, für Hinweise auf Fehler total offen und würden die dann gegebenenfalls auch transparent korrigieren.
Fake News ist ja auch so ein Problem, da müssen ja irgendwie alle mit anpacken. Ne? Also ihr macht was für die Nutzer, die Politik ist da gefragt, beschäftigt sich ja auch damit. Die Plattformen machen auch was, sagen, dass sie was machen. Aber wie bewertest du denn die Anstrengungen von den Plattformen, wie zum Beispiel Facebook? Machen die genug?
Also genug würde ich sagen nicht, nie. Die machen schon was, die haben ja jetzt diese War Rooms da aufgebaut. Ich finde, Google macht sehr viel. Also die, da habe ich den Eindruck, die sind da sehr viel aktiver noch. Aber natürlich, da bin ich jetzt natürlich auch ein bisschen subjektiv, natürlich würde man sich wünschen, dass die sagen, was uns noch fehlt, ist so ein Symbol für glaubwürdiges oder unglaubwürdiges Medium auf der Seite.
Sagt Alina Fichter, sie bringt hier in Deutschland NewsGuard an den Start und das Projekt haben wir hier vorgestellt. Danke für den Besuch.
Dank euch sehr.
Herr Peller.
Ja.
Spielen wir noch ein Ründchen?
Auch das noch?
Ja.
Na gut.
Ah, Herr Peller.
Yes.
Ich freue mich, dass wir uns jetzt auch noch mal zum Ende der Woche noch eine gute Nachricht haben. Der Wahl-O-Mat ist wieder online. Ja, heute Abend nach dem Rechtsstreit mit der kleinen Partei Volt. Kennen Sie jetzt ja alle, ne? Ist ja da. Und ich wollte dich erst fragen, seit wann gibt es den Wahl-O-Mat? Seit 2002 war das. Aber ich frage lieber was anderes. Ja. Wie viele Deutsche haben den Wahl-O-Maten oder bei der letzten Bundestagswahl tatsächlich eingesetzt? Was meinst du?
Bei der letzten Bundestagswahl, das heißt, die war vor 2,5 Jahren oder so. Mhm. Ne?
Wie viele waren das? Kannst du mal schnell durchzählen?
Bam, bam, bam. Wir haben jetzt 2019. Mhm. Wie viel darf ich denn daneben liegen?
Ja, so 100.000.
Dann schätze ich, sind es 12,5 Millionen.
Ach,
fast, Herr Pähler. 15,7 Millionen. Nicht schlecht, Herr Pähler. Echt nicht schlecht. Aber die sind doch interessierter Deutschland, als Herr Pähler vermutet.
Mhm. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Ich streiche meine Wahl-O-Mat-Frage.
2002?
Ja, ich hätte mehrere Informationen zur Auswahl. Ich hätte die noch anpassen können. Ah. Und genau genommen steht auch die Antwort, sehe ich gerade, auf deine Frage auch in meiner Information. Ich habe sie noch nicht schnell genug gefunden. Ich habe irgendwie gedacht, das war die andere.
Über Vorbereitung, Herr
Pähler. Ja, halbwegs. Deswegen gehe ich mit dir auf ein anderes, quasi irgendwie auch schon noch etwas älteres Thema. Mhm. Und frage dich, 70 Jahre Grundgesetz.
Ah.
23. Mai 1949. Ja. Deswegen feiern wir gerade alle ganz groß das, worauf wir, glaube ich, irgendwie uns, glaube ich, zu Recht viel einbilden, sage ich mal so. Ich würde gerne aber von dir wissen, das war mir gar nicht so bewusst, aber so wie man irgendwo mal so das erste Kilogramm irgendwo in so einen kalten Keller in Paris oder so gelegt hat, hat man auch irgendwo die Originalschrift des Grundgesetzes hingelegt. Mhm. Wo bewahrt man die eigentlich auf?
Heute oder damals?
Heute. Wo sie heute aufbewahrt wird.
Ich glaube, das müssten wir eigentlich wissen, ne?
Ich glaube nicht.
In Frankfurt. In einem Gebäude mit Säulen in Frankfurt.
Sagen wir mal so, es ist ein Gebäude mit Säulen, aber dieses Gebäude steht mitten im Regierungsviertel in Berlin.
Ist ja langweilig.
Es ist der Deutsche Bundestag, beziehungsweise das Reichstagsgebäude.
Im Bundestag.
Genau, im Bundestag. Aber ich glaube, es ist immer im Bundestag. Also sozusagen mit dem Umzug des Bundestages ist es dann auch mit umgezogen. Die Urschrift des Grundgesetzes.
Heute Abend ganz großes Finale. Germany's Next Topmodel in Düsseldorf wird gefeiert.
Es gibt auch in einem Gebäude mit Säulen.
Der heißt zumindest der ISS Dome, wo die das jetzt gerade ausstrahlen. Okay. Hoffen wir, dass es in diesem Jahr auch durchgezogen werden kann. Nicht so wie vor 2 Jahren, glaube ich, als es da geräumt werden musste. Ich möchte von dir wissen, wievielte Staffel ist das von Germany's Next Topmodel?
Das ist erschreckend. Ich habe ja vorhin was mit 13 gesagt. Das sage ich wieder, 13.
Korrekt, Herr Pähler.
Echt? Richtig?
Ja.
Das war jetzt wirklich nur
geraten. Woher wusstest du das?
Das wusste ich nicht.
Wusstest du?
Das wusste ich
nicht. Das wusstest du.
Ach, ich gucke das aber nicht.
Du hast ein Alibi, was mit Medien?
Ja, ganz genau, weil das kommt ja immer zur gleichen Sendezeit, ne?
Ja. Deswegen können wir es auch noch nie sehen.
Aber ich glaube, das kann man auch dann im Nachhinein sozusagen on demand gucken, so wie man was mit Medien natürlich auch im Nachhinein noch hören kann.
Das ist richtig.
Naja, egal. Ich fand noch ganz spannend, wir haben ja vorhin irgendwie aufgehängt an dem ganzen Thema um das Strache-Video. Auch schon viel nach Österreich geguckt. Nicht nur wir, sondern viele tun das ja in diesen Tagen. Und jetzt haben ja die Redakteure von ARD, ZDF, dem ORF und übrigens auch des Deutschlandradios, das wird immer so in den Schlagzeilen ein bisschen vergessen, also diese Öffentlich-Rechtlichen im deutschsprachigen Raum, wollen eben noch stärker tatsächlich zusammenarbeiten, um quasi sich auch gemeinschaftlich gegen die andauernden Angriffe von Populisten zu wehren und gegen Diffamierungen von Journalisten. Und die haben das sozusagen dann auch öffentlich kundgetan. Und ich möchte von dir wissen, also wie heißt das denn, also was die da abgegeben haben? Das war gestern.
Und ein Manifest.
Ja, sowas Ähnliches, aber es heißt anders. Weißt du, wie es heißt?
Nein, weiß ich nicht.
Die Kölner Erklärung.
Wieso die Kölner Erklärung?
Ich glaube, die haben sie einfach in Köln getroffen.
Soweit
habe ich nicht recherchiert, frag mich nicht zu meinen eigenen Fragen.
Kai Gnifke,
ja.
Ist ja Tagesschau-Chefredakteur. Und hat immer schon so Gerüchte gehört, ob der mal nicht irgendwann Intendant ist. Heute ist es soweit. Mhm. Er hat eine Wahl zum Intendanten einer ARD-Rundfunkanstalt gewonnen.
SWR.
Richtig, Herr Pähler.
Und was er machen möchte, ist mehr Frauen. Also möchte er in die Machtposition in dem Laden bringen.
Passt, ich meine, weißt du noch, als was unser Freund hier vom WDR Tamburo mitbringen wollte? Er wollte mehr Liebe mitbringen.
Ja, genau.
Und jetzt kommen mehr Frauen.
Manchmal entstehen ja auch aus viel Liebe viele Frauen. Aber das ist rein biologisch betrachtet vielleicht auch nur. Ja, aber ist doch schön.
Ja, so ist das. So ist das bei den
ARD. Ich komme nochmal, weil mir ist ja eine Frage abgeschmiert. Komme nochmal auf mein anderes Thema zurück, weil ich es auch wirklich fasziniere und ich möchte jetzt ein bisschen juristisches Wissen abfragen.
Herr Pähler, gucken wir auf die Uhr.
Ja,
es ist wenig Zeit. Beeil
dich. Zitiere mir bitte Grundgesetz Artikel 5 Absatz 1 Satz 1.
Die Pressefreiheit.
Also das ist schon richtig. Aber jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und so weiter. Ich gebe dir den Punkt, weil du bist ja kein Jurist. Du wusstest es auf jeden Fall und dann gebe ich dir den Punkt.
Ha, und dieses Recht nehmen wir auch wahr in der kommenden Ausgabe am Donnerstag, 20 Uhr. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.